Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Was wünschen wir uns gegenseitig derzeit am allermeisten? Na, bleib gesund, oder? Und wenn das vielleicht nicht eingetreten ist, das Gesundbleiben, dann sagen wir auf jeden Fall gute Besserung und werd schnell wieder gesund. Und genau das ist bei einer Covid-19-Erkrankung manchmal ganz schön schwierig. In Deutschland haben sich, Sie haben die Zahlen wahrscheinlich in den Nachrichten auch wieder gehört, haben sich über 2,1 Millionen Menschen mit dem Coronavirus inzwischen infiziert. Knapp 1,8 Millionen gelten inzwischen als genesen. Aber genau da liegt der Haken. Genesen heißt im Fall von Corona oft eben gar nicht gesund sein. Symptome bleiben oder kehren zurück. Neue kommen hinzu, manchmal Wochen, nachdem man glaubte, man hat die Infektion überstanden. Long-Covid, vielleicht haben Sie das Stichwort schon mal gehört, oder Post-Covid. Post-Corona wird der Zustand genannt. Und darüber wollen wir heute reden. Mit einer Frau, die genau diese Situation durchmacht, und mit einer Ärztin, die inzwischen Hunderte behandelt hat, die an Post-Corona-Symptomen leiden. Wie sind diese Symptome überhaupt zu erkennen? Wie kann geholfen werden? Wie sieht das Leben mit solchen Symptomen aus? Das sind so Themen, die wir heute besprechen wollen, auch mit Ihnen. Schildern Sie daheim vielleicht auch Ihre Erfahrungen, wenn Sie welche gesammelt haben oder von welchen gehört haben. 0800 2254 2254 oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de, auch Ihre Fragen natürlich. Vor einem Jahr haben wir in Deutschland den ersten Corona-Infizierten registriert. Heute sind es 2,1 Millionen Menschen in Deutschland, die sich angesteckt haben. Wir beklagen 50.000 Menschen, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind. Und knapp 1,8 Millionen Menschen gelten als genesen, als wieder genesen. Dieser Zustand kann ja, ich habe es angesprochen, vieles bedeuten, vieles heißen. Eben auch das, was man unter Covid-Langzeitfolgen versteht. Und darum geht es in dieser Sendung. Und jetzt begrüße ich Birgit Birner. Schönen guten Tag, Frau Birner.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie sind nämlich jemand, die unter Langzeitfolgen leidet. Ich stelle Sie mal kurz vor, Sie leben in Franken, sind Mitte 40. Sie hatten im April 2020 sich mit Corona infiziert. Wie verlief Ihre Krankheit?
Ja, also ich komme übrigens aus der Oberpfalz. Es ist ganz schwierig. Ach. Ich bin ganz in der Nähe von Franken. Also wir sind so die letzte Bastion vor Gut. Franken, genau. Da legen wir Wert drauf.
Na, das soll gesagt sein. Die Zeit haben wir. Also die Krankheit.
Ja, also ich habe es Anfang April bekommen. Ich war bereits in der Homeoffice in dieser Zeit, weil mein Mann im Pflegeheim hier bei uns vor Ort arbeitet als Haustechniker. Und da haben wir schon gewusst, da gibt es mit Corona, also wenn es in ein Pflegeheim kommt, dann ist es schwierig. Tja, und wir haben alles schon probiert, wir waren schon mit Hygiene unterwegs, meine Schwiegereltern wohnen im Haus, also wir waren da hochsensibilisiert schon. Und trotzdem hat es uns erwischt, weil eben mein Mann leider im Altenheim Vorfälle gehabt hat und dann mit positiv nach Hause gekommen ist.
Und wie haben Sie es an sich festgestellt?
Bei mir war tatsächlich das erste der Geschmacksverlust. Ich habe gekocht und habe abends zu meinem Mann gesagt, du, ich bekomme keinen Geschmack an die Soße. Und da haben wir noch gefrotzelt miteinander und haben gesagt, naja, das wird Corona sein. Und ich so, ja, spinnst wohl, ne? Ja, und zwei Tage später hatte ich schon 38 von Fieber.
Also mit Fieber ging es los. Wie verlief die Krankheit insgesamt? Haben Sie Komplikationen gehabt oder wie ging es?
Also ich musste nicht ins Klinikum, Gott sei Dank. Es war bei uns auch in dieser Zeit eben die...
Oho. Das wollte die Telefonleitung wohl offenbar nicht mehr hören, wie es Frau Birner geht, wie ging während ihrer Krankheit. Ich habe nur noch gehört, ins Klinikum musste sie nicht. Wir versuchen, die Leitung wiederherzustellen und inzwischen spreche ich mit Jördis Frommhold. Sie ist Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen und Allergien an der Median-Klinik in Heiligendamm. Und dort werden seit April 2020, wenn ich das jetzt noch richtig erinnere, Menschen nach einer Corona-Erkrankung behandelt. Schönen guten Morgen, Frau Frommhold.
Guten Morgen, das haben Sie genau richtig noch in Erinnerung. Seit dem April letzten Jahres behandeln wir Post-Covid-Patienten und haben mittlerweile schon mehrere hundert bei uns in der Klinik gehabt.
Wenn Sie schon mehrere hundert haben, können Sie eine Typisierung aufstellen? Gibt es eine bestimmte Gruppe, die sich nach überstandener, also wir reden ja von einem Zustand nach überstandener Infektion?
Ganz richtig. Und wir haben jetzt schon letztendlich drei Gruppen herauskristallisieren können, wie Covid-Verläufe sein können aus unserer Erfahrung. Und zwar gibt es da einen ganz, ganz großen Teil von Patienten, die wirklich nur sehr leichte Symptome haben, grippeähnlich, und die dann auch wirklich genesen sind und das Ganze überstanden haben. Dann gibt es aber leider noch zwei weitere Gruppen, nämlich die Gruppe 2, so kann man sie vielleicht erstmal deklarieren. Das sind Patienten mit einem sehr, sehr schweren Akutverlauf, mitunter Beatmungszeiten mit einer künstlichen Beatmung von mehreren Wochen, teilweise bis zu 2 Monaten, und die dann wirklich eine sehr lange Rekonvaleszenzzeit haben. Die brauchen sehr lange, um wieder auf die Beine zu kommen. Was man sich natürlich irgendwie erklären kann, es gibt auch andere Patienten nach Intensivstationsaufenthalten, wo das auch so ist, aber die Covid-Patienten brauchen schon deutlich länger als zum Beispiel jetzt eine andere Lungenentzündung oder eben auch einen Patienten mit einer Influenza. Die behandeln wir ja auch in unserer Klinik. Es ist eben nicht nur Covid-Patienten, sondern eben auch die anderen. Deswegen kann man das ganz gut vergleichen. Und die dritte Gruppe, von der ich eben sprach, das sind tatsächlich Patienten wie die Frau Birner, die einen eher leicht bis mittelschweren Akutverlauf hatten, auch nicht im Krankenhaus sein mussten zur akuten Phase, aber dann möglicherweise nach ein paar Wochen bis Monaten dann wieder so eine Rebound-Symptomatik entwickeln. Also die klagen dann sehr häufig über Leistungsminderungen, Fatigue-Symptomatik, viele neurologische Einschränkungen, da können wir bestimmt gleich nochmal näher drauf eingehen, Haarausfall, Gelenkschmerzen, also ein sehr, sehr heterogenes Bild, aber letztendlich für uns, weil wir jetzt eine breite Übersicht schon haben, eigentlich sehr typisch. Und auch psychosomatische Störungen oder Beeinträchtigungen kommen natürlich vor, wenn man vermeintlich als genesen gilt und dann aber merkt, oh Mensch, ich bin aber eigentlich gar nicht genesen, sondern krank.
Und das muss man ja erstmal merken, woran das eigentlich liegt. Frau Birner, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe von der Technik, ist wieder bei uns. Frau Birner, hören Sie uns?
Ich hoffe ja.
Ja, wunderbar. Sie waren gerade dabei zu erklären, dass Ihre eigentliche Corona-Erkrankung, Covid-Erkrankung, einen leicht oder einen so mittelschweren Verlauf hat. Sie mussten jedenfalls nicht ins Krankenhaus. Irgendwann dachten Sie, ich bin wieder fit, fühlten sich dann also nach überstandener Krankheit wieder genesen, oder wie ging es Ihnen da?
Ja, also mir ging es in dieser Zeit schon nicht gut. Also ich hatte relativ lang hohes Fieber, aber mein Mann war eben zu Hause und ich hatte einen perfekten Hausarzt, der mich eben betreut hat, deswegen musste ich nicht ins Krankenhaus. Also wenn ich alleine gewesen wäre, wäre ich ins Krankenhaus gegangen. Aber trotzdem, nach 2,5 Wochen oder auch nach einer Lungenentzündung, habe immer gedacht, so irgendwann einmal musst du wieder arbeiten. Man geht halt einfach in die Arbeit, ne? Und das Problem war auch, ich wurde negativ getestet, weil ich relativ spät getestet worden bin. Und da waren halt auch die Tests vielleicht noch nicht so professionell wie jetzt, sage ich jetzt einfach mal.
Sie wurden negativ getestet, obwohl Sie eigentlich erkrankt waren an Corona. Okay.
Ja. Also weil ich erst 10 Tage nach meiner ersten Symptomatik getestet wurde. Es waren die Osterfeiertage, dann wurde ich auch vergessen das erste Mal zum Testen. Dann habe ich wieder reklamiert und dann hat mein Hausarzt gesagt, ich fahre sie persönlich rein, wenn sie jetzt nicht bald irgendwann mal getestet werden. Und dann wurde ich getestet und wurde halt eben schon negativ getestet.
Weil es schon abgeklungen war wahrscheinlich. Sie waren natürlich trotzdem krank, das stellte sich dann irgendwann raus. Wie ging die Krankheit wieder los, als Sie sich wieder gesund haben? Denn wir wollen ja heute uns ja vor allem über die Spätfolgen unterhalten.
Also ich war 2 Wochen in der Arbeit und ich habe gemerkt, ich bin nicht leistungsfähig. Also ich habe in meinem früheren Beruf sehr viel gesprochen und dieses Sprechen hat mir unwahrscheinlich wehgetan, weil ich einfach auch nicht die Luft hatte und diese Erschöpfungszustände einfach so schnell kamen. Und
Sie sagen,
nach 2 Wochen...
Sie sagen, das Sprechen hat Ihnen wehgetan, richtig? In der Lunge wehgetan?
Ja. Nach 2 Wochen bin ich dann wieder zum Hausarzt und dann hat der Hausarzt gesagt, so, jetzt müssen wir wirklich was tun, weil wenn Sie kein Corona haben, weil ja der Test eben negativ war, dann haben Sie irgendwas anders, weil ich wirklich mir teilweise die Seele aus dem Leib gehustet habe. Und daraufhin hat mein Hausarzt dann einen Antikörpertest beantragt oder veranlasst und hat mich gleich zum Lungen-CT überwiesen. Und dann innerhalb von 24 Stunden war ich wieder bei ihm. Er hat mich Nachmittag wieder angerufen und hat gesagt, so, wir müssen reden. Und dann hat die Lunge Schädigungen aufgewiesen und nächsten Tag war dann der Antikörpertest da. Und dann hat der Antikörpertest hochpositiv, also praktisch der Nachweis, dass ich tatsächlich Corona hatte.
Wollen wir uns gleich mal an Frau Frommhold wenden. Dieser Verlauf, gar nicht erkannte Corona-Erkrankung, die man aber Gott sei Dank trotzdem in Isolation verbracht hat. Und dann tut die Lunge weh, dann kann man nicht reden und dann wird das alles erst festgestellt. Ist das eigentlich etwas, was Ihnen häufiger vorkommt, Frau Frommhold, unter den vielen hundert, die Sie inzwischen behandelt haben?
Das gibt es schon und die Patienten, bei Frau Birne ist es jetzt ja zum Glück so, dass sie wirklich einen sehr engagierten Hausarzt hat, der eben da auch dran gedacht hat und dann einen Antikörpertest relativ zügig dann noch gemacht hat. Ich sehe leider auch Patienten, die eine klassische Exposition haben und auch eine klassische Anamnese und das ist eigentlich alles, passt zusammen, aber es ist genau dann das der Fall, was Frau Birne auch eben berichtet hat. Der erste Test sozusagen ist nicht erfolgt und dann wird aber leider auch der Antikörpertest hinausgezögert und es gibt tatsächlich Patienten, die dann komplett durch die Maschen fallen und weder einen positiven Antikörpertest noch einen positiven PCR-Test haben und aber trotzdem klassische Post-Covid-Symptome aufweisen, manchmal wie gesagt typischerweise ja auch erst Wochen bis Monate später und da ist natürlich dann die Akzeptanz sehr, sehr schwierig. Was sich zu dem Verlauf jetzt
die Akzeptanz
in
der Umwelt,
Bevölkerung,
ja, die genau, gar nicht die sehen, Akzeptanz. Was hast du denn jetzt eigentlich?
Genau, richtig. Ne? Und das ist ja so, unsere Covid-Patienten sehen meistens sehr gesund aus von außen. Man sieht denen das nicht an unbedingt. Und wenn dann jemand weder irgendeinen Positivnachweis hat, aber trotzdem unter den Symptomen leidet, ist es natürlich auch schwierig, dann Hilfe zu kriegen. Also ich habe bereits Patienten behandelt, die so einen Verlauf hatten, aber für die ist es wirklich sehr, sehr schwer, dann die entsprechenden Therapien auch zu erlangen. Weil sie ja eigentlich keine Diagnose haben. Der ganze Verlauf, was Frau Birner jetzt eben erzählt hat, würde ich per se fast sogar noch zum Akutverlauf dazu rechnen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat es 2 Wochen gedauert, sie ist 2 Wochen zur Arbeit gegangen und dann kam die andere Diagnostik hinten dran. Also da könnte man noch sagen, das ist durchaus auch noch alles zusammenhängt und noch gar nicht wieder diese Rebound-Geschichte, die dann hinten dran noch kommt und diese Leistungsminderung. Das kann manchmal noch danach kommen sozusagen. Mhm. Und das, ja, Schmerzen beim Sprechen. Häufig ist es so, dass unsere Patienten nach Covid eine Störung in der Atemmechanik haben. Ganz viele neigen dazu, sich eine Schonatmung anzuhalten, sehr, sehr flach zu atmen, nur im oberen Brustbereich, weil es einfach in der Akutphase nicht anders möglich ist oder sie dann nur so gut Luft bekommen. Wenn man aber diese Schonatmung sich angeeignet hat, dann fällt es manchmal damit auch schwer zu sprechen. Und das äußert sich dann durchaus in Schmerzen oder auch Brustschmerzen ist ein sehr typisches Symptom. Also gerade auch so vorne am Brustbereich, am Brustbein oder auch hinten am Rücken. Das liegt mitunter auch daran, dass die Atemmuskulatur, die ja auch zwischen den Rippen zum Beispiel sitzt oder auch das Zwerchfell ist ja ein ganz wichtiger Atemmuskel, dass der durch die Erkrankung sozusagen in Mitleidenschaft gezogen ist. Und da setzen wir zum Beispiel auch mit Therapien an.
Frau Frommhold, also die hat jetzt beschrieben, woher vielleicht sogar die Schmerzen kommen. Eine Atemschonhaltung. Frau Birner, haben Sie sich bei sowas erwischt, dass Sie wirklich aus Angst, irgendwie husten zu müssen, vielleicht ganz anders atmen als vorher? Haben Sie da mit Ihrem Arzt schon drüber gesprochen?
Absolut. Also ich kann mich da 1:1, Herr Dr. Frommhold, halt wiedererkennen. Das war tatsächlich auch bei mir so und ich habe das immer noch. Ich war dann auch, weil ich das eben aufgrund von meinem Beruf nicht in den Griff bekommen habe, dann mit meinem Hausarzt habe ich gesprochen und der hat mich sofort auf Reha geschickt und ich war dann Mitte Juli bis Mitte August auf Reha und dort haben mir eben die Therapeuten, wie sie gesagt haben schon, Frau Dr. Frommhold, das erklärt mit der Atemtechnik und welche Atemmuskulaturen eigentlich zur Atmung dazugehören und das kannte ich ja vorher noch nicht, weil ich hatte ja vorher kein Problem und ich bin auch regelmäßig noch in Atemtherapie mit meinem Physiotherapeuten, der mir eben die Atemmuskulatur lockert, der mir hilft, weil das ist tatsächlich meine typische Symptomatik, dass ich flach atme. Also diese tiefen Atmung habe ich nicht. Die bekomme ich auch ganz selten noch hin.
Frau Birner, mit ersten Eindrücken für uns alle, wie so eine wirklich lang anhaltende Corona-Symptomatik aussehen kann, denn wir holen jetzt uns nochmal ins Gedächtnis zurück. Im April ist sie erkrankt. Jetzt am Telefon begrüße ich, wenn ich den Knopf dazu gedrückt bekomme, Katharina Kratschik. Schönen guten Tag, Frau Kratschik.
Ja, guten Tag. Also mein Name ist Katrin Kratzig. Ich bin Hals-Nasen-Ohrenärztin und Fachärztin auch für Allergologie. Und ich freue mich sehr über diese Sendung, begrüße Sie auch herzlich. Und ich hatte eine Patientin, also ich beschäftige mich viel mit dem Thema Corona. Ich zweifle auch nicht an schweren Verläufen und ich bin jede Woche im Helios-Klinikum in Gotha, habe dort Dienst und sehe, dass 4 Stationen geschlossen sind für Corona-Patienten. Aber ich habe ein großes Fragezeichen, was mich täglich umtreibt. Und ich meine, Arbeit besteht derzeit hauptsächlich aus Aufklärung.
Ja.
Ich arbeite ganzheitlich. Ich hatte letzte Woche eine Patientin, die mit Corona-Spätfolgen in meiner Praxis eintraf, also die schon länger, die hatte im April eine Covid-Infektion, lag stationär, hatte eine Pneumonie und ihr ging es auch wirklich nicht gut, war sie war nicht beatmet, hat das Ganze auch überstanden und leidet eben jetzt an so einem CFS, also chronischem Müdigkeitssyndrom, und hatte da auch wiederholt Zusammenbrüche, war jetzt auch in der Spezialambulanz für diese chronischen Spätfolgen von Covid-Infektionen. Und was ich die Patientin gefragt habe, ist, was wurde denn therapiert? Und da hat sie mir gesagt, also sie weiß nur, sie hat verschiedene Antibiotika bekommen, und zwar über mehrere Wochen. So, und dann habe ich gefragt, und wie waren denn ihre Leberwerte? Und da sagte sie, die waren ganz schlecht. Und da muss ich eben sagen, da sollte man dann schon überlegen, der chronische Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Also eine Leber, die krank ist, tut nicht weh, sondern die Patienten sind abgeschlagen. Das ist nichts aus der Esoterik, das ist bekannt auch in der Schulmedizin. Das haben wir in der Propädeutik vor vielen Jahren im Studium gelernt. Und die Patientin hat über Wochen Antibiotika verschiedener Art bekommen. Und dann muss ich sagen, ich zweifle nicht, dass Covid auch schwere Verläufe hat und dass auch gerade die pulmonalen Dinge, aber ich hatte einen anderen Patienten, der hatte auch die Spätfolgen.
Lassen Sie uns mal bei dieser Patientin bleiben und vielleicht formulieren Sie das, was Sie uns am Anfang sagen wollten.
Genau, und ich bin eben der Meinung, wenn man flächendeckend hochdosiert oder eben entsprechend dosiert Vitamin D geben würde und verschiedene andere Dinge. Ich habe ihr dann Alpha-Liponsäure, Lebermittel aufgeschrieben, ne, und so weiter. Sie nahm da auch schon ein bisschen was, nahm jetzt endlich auch Vitamin D. Wir wissen, es gibt Studien zum Vitamin D. Ich habe gestern erst wieder ein Webinar gehört. Und trotzdem, in meiner Praxis, ich bestimme es regelmäßig, das ist eine Privatleistung, müssen die Patienten bezahlen. Und die es tun, ich habe keinen einzigen Patienten, das kann ich wirklich sagen, ich habe das verfolgt, der ohne Vitamin D schon einzunehmen einen normalen Wert hat. Ich habe bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen Werte, die liegen um 7. Ja, das gilt, das ist ein absoluter Mangel. Und da muss ich sagen, wir rennen diesem Covid immer nur hinterher. Ja, wir kriegen Covid,
also Stichwort,
stecken uns an, dann wollen wir eine Impfung haben und aber mal zu gucken, was können wir vorher machen, das wird über die Politik nicht kommuniziert.
Das wollen wir jetzt direkt mal aufnehmen. Noch, genau. Und ich würde gerne an Frau Frommholt, die sich, glaube ich, im Hintergrund auch schon Vitamin D als Stichwort.
Guten Morgen erstmal. Schön, dass Sie sich melden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen vielleicht nochmal sortieren. Auf der einen Seite, selbstverständlich können Patienten mit Leberschäden chronische Müdigkeit entwickeln. Ganz klar bin ich bei Ihnen. Vielleicht für die Patienten, die ich behandelt habe. Wir haben von allen Laborwerte nicht unbedingt bei uns immer gleich bestimmt, aber die Patienten bringen häufig aktuelle Laborwerte mit, eben auch Leberwerte. Das war bei unseren Fatigue-Patienten nicht das Problem, die Leberwerte. Die waren bei denen in Ordnung. Flächendeckend Antibiotika auszuteilen, denke ich, ist indiskutabel, ist sicherlich nicht sehr sinnvoll. Warum das jetzt speziell da war, will ich mich aber gar nicht zu äußern, wirklich. Aber was wir auch gemerkt haben, gerade diese Fatigue-Symptomatik, die Leistungsminderung, da haben wir gute Erfahrungen im Reha-Bereich schon gemacht. Und da ist es immer ganz wichtig, einen guten Ausgleich hinzukriegen zwischen fordern und auch sportlich aktiv sein, aber eigene Grenzen kennen und eben Überforderung vermeiden. Da sehen wir ganz deutlich, sobald die Patienten in eine Überforderungssituation kommen, fallen sie in ein sehr tiefes Loch und müssen von vorne wieder anfangen. Mhm. Das ist den Fatigue-Patienten aber manchmal, also das muss man erst lernen, haben wir feststellen können. Und das nächste ist das Vitamin D. Ja, Da denke ich auch, dass das eine gute Möglichkeit wäre, Prävention zu betreiben oder auch wenn Patienten erkrankt sind. Es gibt, wie Sie auch richtig sagen, da schon einige Studien zu. Und ich denke, das ist ein Baustein, den man nicht mit vergessen darf und wo man auch darauf achten muss. Und wenn wir solche Patienten haben, macht das sicherlich Sinn, nach dem Vitamin-D-Spiegel zu gucken.
Na, vor allem auch, wenn ich Frau Kratschik richtig verstehe, eben im Vorhinein, also so als vielleicht auch vorbeugendes Mittel.
Genau, das kann man sicherlich tun und auch man vergibt sich damit ja nichts.
Frau Kratschik hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Dankeschön an Sie. Ich begrüße unsere Hörerin Regina Schneider. Schönen guten Morgen, Frau Schneider.
Schönen guten Morgen. Mein Name ist Regina Schneider. Ja, ich rufe aus Kiel an.
Und Sie haben Erfahrungen mit Corona sammeln müssen?
Ja, ich sitze jeden Morgen und höre diese Sendung und heute Morgen dieses Thema. Und ich hatte im letzten Jahr, ich gehörte tatsächlich, glaube ich, so mit zu den Ersten. Ich hatte die Infektion im März, ganz genau am 9. März.
Das war wirklich mit die Erste.
Ja, wahrscheinlich mit die Erste, weil ich arbeite hier in Kiel im UKSH.
Was ist das?
Und das ist das Universitätsklinikum in Kiel. Mhm. Und das war die Zeit, als die ersten Kollegen oder Kolleginnen aus dem Skiurlaub und aus dem Karneval aus Köln zurückkamen und das Thema Covid aber schon ein Thema war. Ich hatte dann plötzlich Erkältungssymptome und hatte das aber schon in der Presse und im Fernsehen so mitverfolgt und habe dann gemerkt, also ich bin 58 Jahre alt und habe gemerkt, die Erkältungssymptome sind anders als alle, die ich jemals hatte. Und habe mich dann krank gemeldet. Das war die Zeit, als es gerade hieß, bitte kommen Sie nicht in die Praxis, per Telefon. Mhm. Und dann war der Verlauf auch ganz, ganz schnell und auch ganz schrecklich. So, wenn ich darüber spreche, spüre ich das immer, dass es so.
Ja, man merkt es Ihrer Stimme auch an, dass man dann in die Erinnerung zurückkommt. Wir wollen mal etwas nach vorne schalten. Sie haben immer noch darunter zu leiden?
Ja, also ich bin dann so der Klassiker, bleiben Sie zu Hause, gehen Sie nirgendwo hin. Ich war dann 2 Wochen alleine zu Hause in Isolation, habe auch die Atemnot nachts alleine durchgestanden, habe mir einfach das Fenster aufgemacht und gedacht, so ruhig bleiben, keine Panik kriegen, versuch einfach Luft zu bekommen. Diese Notfallnummer war ununterbrochen besetzt und habe ich es nachher irgendwann gelassen. Dann wurde es langsam entwickelte sich das so, dass ich einfach nur schwach war hier zu Hause und Erkältungssymptome relativ leicht waren, erhöhtes Fieber und nicht so dramatisch. Und nach 2 Wochen bin ich dann auch zurück in den Dienst so entlassen worden, da ich nicht mehr anstecken könnte. Und dann kam ich einfach nicht wieder auf die Beine. So. Mhm. Ich musste ganz, 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 ganz viel schlafen, hatte ganz starke Schmerzen in den Gelenken plötzlich und dann bin ich, habe ich darauf.
Frau Schröder, Gelenke, ja, sind das die großen Gelenke oder haben Sie es eher in den kleinen Finger- und Fußgelenken gemerkt?
Nein, ich habe das tatsächlich in den Kniegelenken gemerkt.
Okay.
Die sind auch bis heute noch nicht in Ordnung. Ich habe es dann im Sommer, also ich habe dann dieses ganze Prozedere, großes Blutbild. Ich hatte tatsächlich auch kein bisschen Vitamin D. Da hatte man mir aber gesagt, das wäre um die Jahreszeit auch kein Wunder so. Wenn man Leute testen würde, hätten die in der Jahreszeit also fast alle kein Vitamin D. Das habe ich dann genommen. Und dann bin ich vom Lungenfacharzt, der gesagt hat, so die Lungenentzündung, das ist gut verlaufen, keinen Schaden. Sie sind von der Belastung da ganz gut schon wieder dabei. Aber ich bin dann sozusagen beim Warten im Wartezimmer eingeschlafen und im Sommer habe ich dann irgendwann meine Hausärztin gebeten, ob ich mir mal so orthopädische Einlagen machen lassen soll, weil meine Knie, ich hätte tierische Schmerzen so und ich habe einen Hund, einen sehr lauffreudigen Hund und ich bin eigentlich Leistungssportlerin neben meinem Beruf und das war alles undenkbar und das ist bis heute grenzwertig. Also Belastung ist kaum möglich. Also und das, was ich eben zu diesem Thema immer so, man wird ja nicht behandelt, weil es ja nichts gibt. So.
Das ist eine interessante Stelle, an der wir jetzt in Frau Schneider ganz kurz mal Luft holen und vielleicht Frau Frommholt oder auch Frau Birner mit den Erfahrungen zu Wort kommen lassen. Also es gibt keine Behandlung, sagte Frau Schneider jetzt gerade. Also
doch.
Sie, Ja, doch, Frau
doch,
Frommold.
Gibt es. Also da möchte ich auf jeden Fall, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es wird häufig vermittelt, wir können nichts tun. Aber wir sehen, also was eben beschrieben wurde, die Symptomatik ist, Sie könnten eine meiner Patienten sein. Also es ist ganz, ganz klassisch. Diese Fatigue, diese Müdigkeit, bleiernd, häufig auch Gelenkschmerzen. Was mich interessieren würde, ob Sie Haarausfall hatten, ob Sie Muskelschmerzen noch dabei hatten. Das wäre nochmal interessant. Aber das ist ein ganz, ganz klassischer Verlauf. Und genau bei solchen Patienten haben wir wirklich sehr, sehr gute Therapiemöglichkeiten. Und auch hier spielt trotzdem, auch wenn man es vielleicht so auf den ersten Blick nicht merkt, aber doch die Atemmechanik eine Rolle, weil unsere Covid-Patienten verlernen das, wie gesagt, unbewusst. Aber auch die Leistungssteigerung ist mit spezifischen atemtherapeutischen, aber natürlich auch Ausdauer- und Krafttraining in einem gut dosierten Intervall möglich. Und das muss nicht immer eine stationäre Reha sein, sondern man kann sowas natürlich auch ambulant machen. Aber viele meiner Patienten kommen und sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 Leistungsbreite, 1 ganz schlecht, 10 beste Leistung ever, kommen die meisten so zwischen 2 und 4 und gehen zwischen 7 und 8. Das ist natürlich eine subjektive Einschätzung, aber trotzdem merkt man natürlich, man kann was erreichen.
Da möchte ich aber gerne mal einhaken. Also nicht jeder bekommt ja eine Reha verschrieben und auch vielleicht diese atemtherapeutischen, also was Sie jetzt sagen, also diese Dinge, die man eben vielleicht im Alltag auf Rezept, gibt es dafür inzwischen Rezepte? Fühlen sich die Ärzte angesprochen? Wie ist da Ihre Erfahrung, Frau Frommold?
Also ich sehe, dass viel Unwissenheit noch herrscht und dass einfach dieses Symptomkomplex Long-Covid oder eben diese Gruppe 3, die wir ja am Anfang deklariert haben, dass die häufig noch gar nicht so im Bewusstsein ist. Man befasst sich erstmal nur mit der Prävention natürlich und auch mit der akutmedizinischen Seite, was absolut richtig und wichtig ist. Aber ich glaube, man darf im Hinterkopf eben nicht die anderen Patienten vergessen. Und es ist tatsächlich relativ schwierig, ambulant im niedergelassenen Bereich jetzt wirklich auch Atemtherapeuten und so weiter zu finden. Aber die Möglichkeit per se besteht natürlich, ja.
Wie gegen Frau Schneider, nur noch ganz kurz, weil wir sehr volle Leitung haben und eine kleine Musikpause einlegen wollen zum Luftholen zwischendurch. Was ist, liegt Ihnen noch auf dem Herzen?
Machen Sie weiter, Frau Schneider.
Achso, also das finde ich ganz interessant. Also ich glaube, diese, dass man ernst genommen werden, ist ganz wenig über diese Patienten gesprochen. Also man wird entlassen aus der Klinik oder die es zu Hause alleine durchgestanden haben, ist natürlich auch psychisch darüber sehr belastet. Ja. Das finde ich, müsste man auch noch mehr in Augenschein nehmen. Man hat tatsächlich Todesängste. Man hat es alleine geschafft. Und man lebt jetzt alleine, also ich lebe auch alleine, aber man ist dann dem so ausgeliefert nach dem Motto so, ja, du hast es überlebt, sei froh und jetzt nimm diesen Zustand halt so an, besser als, also immer noch besser, als es diesen 50.000 Verstorbenen geht. So. Und damit wird man so allein gelassen.
Aber heute nicht, denn wir machen eine Sendung genau deswegen, um genau diese Fragen zu erörtern. Frau Schneider, Dankeschön für Ihre Erfahrungen, die Sie uns hier geschildert haben, Corona und die Spätfolgen, unser Thema heute. Mit mir in dieser Sendung sind Jördis Frommold, Chefärztin in der Medianklinik Heiligendamm, und Birgit Birner, die selber Corona hatte. Frau Birner, fangen wir doch vielleicht mit Ihnen an. Wir haben ja gehört, also nach Wochen ging es irgendwie wieder los. Sie haben sich auch zwischendurch nie so richtig fit gefühlt, weil wir gerade eben darüber gesprochen haben, man bekommt eigentlich gar nicht so richtig die Hilfe, die Erfahrung einer unserer Hörerinnen eben. Wie war das bei Ihnen jetzt gerade in dem späteren Verlauf, also als das wieder losging? Hatten Sie das Gefühl, Ihnen wird geholfen und Ihnen wird überhaupt geglaubt?
Also Gott sei Dank ja. Also wie ich schon angemerkt habe, ich habe einen hervorragenden Hausarzt, der sich dieser Thematik extrem angenommen hat. Nach dieser akuten Phase war ich auch sehr schnell beim Lungenarzt, der eben entsprechende Maßnahmen oder Untersuchungen gemacht hat. Und nachdem ich mich wirklich nicht erholt habe und in der beruflichen Schiene extreme Probleme hatte, eben mit meinem Husten und dann einfach mit Erschöpfung, weil die Atmung nicht funktioniert, weil ich extrem kurzatmig war, hat eben mein Hausarzt mir angeboten, eine Reha zu beantragen, um hier mir Hilfe zu geben. Ich weiß aber, dass es viele, viele Fälle gibt, die leider nicht dieses Glück hatten wie ich. Und deswegen kam ich dann Gott sei Dank relativ schnell auch auf Reha.
Frau Frommholt, wie werden eigentlich die Hausärzte informiert? Also wie ist die Möglichkeit, sich über Post-Corona zu informieren? Wissen Sie da etwas?
Also natürlich über die Medien, aber auch übers Internet. Es gibt auch mittlerweile von der Deutschen Pulmologischen Gesellschaft da schon Stellungnahmen zu, und auch beim RKI ist Long-Covid sozusagen jetzt auch in den Corona-Steckbrief sozusagen mit aufgenommen worden. Es gibt auch erste Studien schon zum Long-Covid-Syndrom. Also es ist gerade, ich glaube, vor 2 Wochen im Lancet, das ist ja eine sehr renommierte Zeitschrift, da ist auch eine Studie zu Langzeitfolgen rausgekommen. Also man kann sich durchaus informieren. Ich selber versuche wirklich als häufig als möglich irgendwo Fortbildungen auch zu machen. Habe auch zum Beispiel bei uns hier im näheren Umkreis schon für die Hausärzte Fortbildungen gemacht. Aber natürlich ist es so, dass in der Breite noch nicht wirklich die Aufklärung da ist, wie man sie sich eigentlich wünschen würde. Ne? Also zum Beispiel wäre es auch denkbar, wirklich eine Kampagne zu machen, dass einfach auch die breite Bevölkerung über diese möglichen Ausprägungen von Covid-19-Infektionen Bescheid weiß. Heißt in keinerlei Falle, dass es da vielen oder dass es allen so geht. Aber wir behandeln ja auch andere seltene Erkrankungsbilder und deswegen sollten unsere Long-Covid-Patienten nicht zu kurz kommen.
Ja, hier haben wir gerade, weil Sie jetzt sagen, diese Zahlen so ein bisschen versucht haben anzusprechen, Klaus Behrendt aus Heidenheim hat uns geschrieben und bittet mehr Informationen über die Verteilung der Krankheitsverläufe post-Corona. Gibt es Zahlen? Können Sie da etwas zu sagen, Frau Frommholt?
Die gibt es leider tatsächlich noch nicht wirklich. Also wir sind ja so ein bisschen gefangen, dass wir denken, es gibt die Genesenen und die sind dann genesen. Diese 3 Gruppen danach gibt es ja bisher bei uns im Land noch keine Studien zu und auch keine Anlaufstellen, wo sich Patienten letztendlich melden können, die Post-Covid-Symptome haben. Natürlich gibt es die großen Unikliniken, wo Covid-Ambulanzen entstanden sind. Aber da ist es auch manchmal so, dass gerade die Gruppe 3-Patienten oder auch Patienten, die gar nie jemals einen Nachweis gehabt haben, durchfallen. Und wir sehen, wie gesagt, diese eine Studie aus dem Lancet, die jetzt vor 2 Wochen veröffentlicht wurde, die hat Gruppe 2 Patienten sozusagen unter die Lupe genommen.
Also die mit schweren Verläufen?
Die mit schweren Akutverläufen, die auch da im Krankenhaus waren, und haben dann geschaut, wie viele haben denn nach 6 Monaten noch Beschwerden. Man muss dazu sagen, in China gibt es ja nicht wie bei uns Reha oder Nachsorge oder wie auch immer. Also die sind praktisch als vermeintlich genesen aus dem Krankenhaus entlassen worden und dann nach 6 Monaten hat man nochmal geschaut, was rausgekommen ist. Und davon haben 76% noch Müdigkeit, Abgeschlagenheit, diese Fatigue-Symptomatik, auch Ängste, Depressionen kommen nicht richtig aus dem Knick. Das sind 1700 Patienten, die da betrachtet wurden, und das ist natürlich erstmal eine Zahl, wo man schlucken muss. Ich denke, in Deutschland haben wir die allerbesten Voraussetzungen, dass diese Zahl bei uns nicht so hoch ist, weil wir eben Nachsorgeangebote haben und Nachsorgemöglichkeiten, ambulant und auch stationär, sodass wir durchaus vielleicht besser bei wegkommen können. Aber wir müssen den Reha-Bedarf natürlich erkennen. Und wie groß die Zahl der Gruppe 3 Patienten sozusagen ist, also die mit leicht bis mittelschweren Verläufen und dann weiter Symptome haben, das können wir in keinerlei Weise abschätzen. Und die sind auch nicht in dieser Studie mit betrachtet.
Ja. Die Frage ist ja, und da bitte ich um eine ganz kurze Antwort, werden denn jetzt überhaupt Zahlen gesammelt? Also, dass man irgendwann die Zahlen dann auch mal hat.
Wir von unserer Klinik machen jetzt eine Studie mit der Universität Lübeck zusammen, wo es genau um diesen Punkt geht. Aber sobald ich informiert bin, wird bisher nicht gezählt, wer noch wirklich, ich sag mal, kranker Genesener ist.
Also die Zahlen stehen noch aus. Sie hatten gerade therapeutische Möglichkeiten angesprochen. Wir haben eine Hörerin am Telefon, die, glaube ich, in dem Bereich tätig ist. Claudia Fest-Lieberknecht. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie
guten
sind,
Morgen.
Guten Morgen. Sie sind Atemtherapeutin. Sie haben Patienten mit ähnlichen Symptomatiken, wie hier beschrieben?
Ja, ich bin Atemtherapeutin mit Praxis in Berlin und wollte einfach eine Erfahrung einbringen. Ich habe mit einer Patientin, die Covid-Infektion hatte, die war positiv getestet, hatte einen leicht bis mittelschweren Verlauf Und ich muss dazu sagen, dass sie meine Arbeit kennt. Und ich hatte ihr angeboten, in der akuten Phase, wo sie erkrankt war mit starkem Reizhusten, mit Fieber rauf und runter, mit Schmerzen im Brust- und Rückenbereich, habe ich ihr angeboten, dass wir miteinander arbeiten und atemtherapeutisch arbeiten. Ich habe ihr Anleitung gegeben und sie hat gesagt, dass ihr das sehr, sehr gut tat.
Wenn Sie
und
sagen,
wir arbeiten auch jetzt noch.
Wenn Sie sagen, ja, Anleitung gegeben, also sie ist nicht in die Praxis gekommen, das konnte sie ja nicht, sondern per Telefon?
Nein, das konnte sie nicht. Mhm. Wir haben das per Telefon gemacht. Das ist deshalb möglich, auch weil sie die Arbeit kennt. Und was sie sagte, was für sie sehr hilfreich war, eben die Arbeit wirklich mit Dehnungen, wo der Körper angesprochen wird, wo wir immer wieder den Atem erspürt haben. Und sie sagte, das hat ihr sehr gut geholfen, einfach auch in der Weise, dass sie auch beruhigt hat, weil viele Patienten, was ich auch höre, haben auch Panik. Die haben Angst und Schlaflosigkeit, also wachen nachts auf, nicht nur durch das Fieber, sondern einfach auch wegen Ängsten.
Ja.
Und
Luftnot ist ganz, ganz häufig.
Genau. Nächtliche Luftnot. Und ich arbeite eben auch in einer psychosomatischen Klinik, in der Tagesklinik und kenne diesen Zusammenhang eben von psychischen und eben auch körperlichen Problematiken.
Wenn man ihre Arbeit so in Anspruch...
Da hilft atemtherapeutische Arbeit meines Erachtens sehr gut und ich denke, das könnte auch gerade bei den Spätfolgen von Covid-19 könnte das eine große und gute Unterstützung sein.
Wird so eine Therapie,
hat's angesprochen.
Wird eine solche Therapie, um jetzt mal für die Breite der Hörer zu fragen, wird eine solche Therapie von den Krankenkassen bezahlt oder muss man das alleine bezahlen?
Das ist sehr unterschiedlich. Also Privatkrankenkassen übernehmen die Kosten, aber Kosten werden auch teilweise, wenn Patienten Zusatzversicherungen haben, werden die teils übernommen. Mhm. Und wie das jetzt ist in dieser akuten Covid-Krise-Situation, das weiß ich nicht. Ich denke, man müsste bei den Kassen mal dazu diesbezüglich konkret nachfragen,
ja,
ob zum Beispiel atemtherapeutische Angebote und Möglichkeiten da nicht auch von Kassen übernommen werden könnten.
Frau Frommelt, Sie wollen
aber sich... Bei uns ist es so, also ich kann jetzt ja nur für meine Klinik sprechen, wir arbeiten genau so, wie Sie das eben auch gesagt haben. Ne? Also es ist Dehnungsübungen, Atmen erspüren, auch verschiedene Massagetechniken. Wir sehen einfach, dass die Atemhilfsmuskulatur tatsächlich bei vielen Patienten, dass die sagen wirklich auch, das tut denen dann erstmal weh und wird dann aber perspektivisch besser. Was ich wichtig finde, auch vielleicht, wenn jetzt das für den einen oder anderen, wir sprechen zwar über Spätfolgen, aber wenn es in der Akutphase möglich ist, also wenn die Patienten noch so viel, also wenn die es schaffen, die Atemübungen zu machen, dann ist das sicherlich sehr, sehr hilfreich. Aber wir sehen eben auch bei unseren Post-Covid-Patienten, dass auch hier Atemtherapie wirklich letztendlich der Schlüssel zum Schloss ist. Weil wenn wir mit einer falschen Atemmechanik herangehen, wird auch keine Ausdauer- oder Leistungssteigerung möglich sein. Und erst wenn wir das wieder sozusagen in die richtige Richtung gebracht haben, dann können wir auch uns an die Ausdauer und an Krafttraining machen.
Atmen also das A und O. Dankeschön an Frau Fest-Lieberknecht. Ich habe anfangs in der Sendung von 2,1 Millionen Menschen in Deutschland gesprochen, die die Corona-Infektion inzwischen, die sich infiziert haben. Das sind Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Jetzt haben Hörer nachgefragt, ob da eigentlich die Dunkelziffer mit drin ist. Frau Frommelt, ich will mich nur vergewissern, das sind getestete Personen, sonst hätte das Robert-Koch-Institut die Zahlen ja nicht, oder?
Genau, richtig. Und die Dunkelziffer, wir gucken ja auf die Genesung. Also bei den Genesenen, da zählen auch alle Patienten mit rein, die jetzt zum Beispiel bei mir in der Klinik aufgenommen worden sind. Die sind formal alle gesund.
Alle gesund, aber sind eben nicht gesund.
Aber sind es nicht.
Wie wir von Frau Birner auch gehört haben. Ein Stichwort wollte ich aufgreifen, was Sie mehrmals verwendet haben. Sie haben nämlich nach Haarausfall gefragt, Frau Birner. Ich glaube, auch Sie haben unter Haarausfall gelitten.
Ja, tatsächlich. Also ich habe das aber in dem Moment nicht mit Corona in Verbindung gebracht, sondern erst auf der Reha hat mich der Arzt darauf angesprochen. Aber ich hatte extremen Haarausfall, der sich auch so bis September, Oktober hineingezogen hat.
Was also hat Frau Malt,
fünf,
was hat
sechs Haar, Monate.
Fünf, sechs Monate Haarausfall. Was hat Haarausfall mit Corona zu tun, Frau Frommold?
Nahezu fast alle meine Patienten haben Haarausfall und wir haben feststellen können, dass es Autoantikörper gegen die Haarwurzeln gibt nach Covid-Erkrankungen und führen das letztendlich dann auch darauf zurück, wobei jetzt nicht alle Patienten logischerweise getestet sind. Aber es gibt Autoantikörper und am Anfang haben wir auch gedacht, der Haarausfall ist möglicherweise nach einer schweren Erkrankung oder wie nach einer Chemotherapie oder wie auch immer. Aber offensichtlich ist es ein klassisches Covid-Symptom.
Eine Frage von unserer Hörerin Franziska aus Leipzig, die im November an Corona erkrankt ist. Mit Halsschmerzen ging es los, sagte sie. Weitere Symptome hatte sie nicht, aber vor allem, dass sie immer weniger bis gar nichts riechen und schmecken konnte. Sogar intensive Gerüche. Ich glaube, Frau Bönner, Sie haben auch von dem Geruchs- und Geschmacksverlust gesprochen. Und die Frage, die sich hier anschließt, woran liegt der Geruchs- und Geschmacksverlust? Wie lange hält er an und kommt da eigentlich vollständig wieder, Frau Frommold? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Man kann nicht sagen, ob er wiederkommt oder nicht. Also viele unserer Patienten haben ihren Geschmack wiedererlangt. Man muss ehrlicherweise sagen, es gibt auch das umgekehrte Beispiel, dass man dann extrem starke Gerüche wahrnimmt sozusagen. Also genau andersrum, nicht Verlust, sondern sozusagen gesteigertes Empfinden. Wir wissen ja, dass Covid-19 eine Multisystemerkrankung ist und natürlich auch das Nervensystem, die mit beeinflussen oder beeinträchtigen kann. Wir sehen leider auch, dass viele Patienten aus Gruppe 3 nicht nur unter Geruchs- und Geschmackssinnverlust leiden, sondern tatsächlich auch weitere neurologische Einschränkungen haben, auch zum Teil hin
die wir dann
bis dementiell.
In genau. der nächsten Stunde noch zu sprechen kommen, hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur über Corona und die Spätfolgen. Übrigens auch verwiesen an den Coronavirus-Podcast Alltag einer Pandemie. Da hören Sie auch Frau Dr. Frommold übrigens. Und ich begrüße jetzt am Telefon Barbara Richard. Schönen guten Tag, Frau Richard.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin aus Bubenhausen bei Weißenhorn und habe zwei Fragen. Stichwort Adipositas und die Blutgruppe. Im Ärzteblatt.de und Kardiologie.org sind interessante Studien darüber zu lesen, auf die man sich beruft. Ich weiß, dass es mit den Entzündungswerten bei Adipositas-Betroffenen zusammenhängen kann, aber Fakt bleibt, ist Übergewicht sehr, sehr ausschlaggebend bei diesen schweren Verläufen und dann auch bei der Genesung. Und ich darf vielleicht noch einflechten, ich finde es wunderbar, dass Sie sich dem Thema Atmen so intensiv widmen und habe dazu noch die dritte Frage. Hilft Singen, eine Atemmuskulatur wieder in Gang zu kriegen oder das sogar als vorbeugend zu betrachten? Weil ich Sängerin bin und hier eigentlich einen Chor gründen wollte. Ich bin erst hergezogen wegen der Enkel, die gekommen sind, hatte in Norddeutschland schon einen Chor und die Leute sind
also
bisher alle gesund und fröhlich geblieben, was ja auch nicht zu vergessen ist.
Drei Fragen drängen jetzt zu einer Beantwortung. Also dann Adipositas, Frau Frommold, Adipositas und schwerer Verlauf.
Da muss man so sagen, es gibt da sicherlich Studien zu. Ich kann jetzt von meinen Patienten berichten. Ich habe nicht gesehen, dass jetzt die Patienten mit schwerem Verlauf vermehrt unter Adipositas gelitten haben. Das war tatsächlich nicht so. Es haben auch Patienten, die eine Adipositas hatten, milde Verläufe gehabt. Ja, was man schon beobachten konnte in unseren Patienten gut, dass die Patienten mit sehr schweren Verläufen häufiger männlich waren. Das ist ja, also das haben wir schon, konnte man schon so ein bisschen rauskristallisieren. Also die Männer scheinen eher unter meinen Patienten bei Gruppe 2 zu sein und die Frauen eher, eher die Gruppe 3, leicht bis mittelschwer, aber dann im Nachgang noch Symptome. Adipositas kann ich jetzt anhand meinem Patientenkollektiv nicht so darlegen. Was ich interessant finde und ganz, ganz toll, singen kräftig die Atemmuskulatur und das wissen Sie ja von sich selber dann auch, wenn Sie Sängerin sind und das ist auf jeden Fall gut und auch kann man auf jeden Fall machen und unterstützt sicherlich den weiteren positiven Verlauf. Zu den Blutgruppen, da halte ich mich so ein bisschen bedeckt, weil mir da tatsächlich die Studienlage noch nicht wirklich reicht, aber das bleibt sicherlich abzuwarten.
Frau Richard, danke schön. Also das Singen auf jeden Fall gut, im Moment leider eben alleine und nicht im Chor. Frau Richard, danke schön für Ihren Anruf und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch. Jetzt ist Frau Schäfer am Telefon. Frau Schäfer, schönen guten Tag.
Guten Morgen. Ich rufe an aus dem Saarland. Ich bin auch früh infiziert, war im März erkrankt, so mittelschwer, war 4 Wochen in ISO in Quarantäne, bin dann arbeiten gegangen, dachte, ja, ist ein Virus, das wird schon wieder. Am Anfang ist man nicht so fit und es wurde nicht. Es ging wellenmäßig immer tiefer und seit September bin ich zu Hause, weil nichts mehr wirklich geht. Ich habe von Anfang an, ich fand alles toll, was gesagt wurde. Ich habe in den 4 Wochen zu Hause schon, ich bin Sportler gewesen, bin Marathon gelaufen, ich bin 56. Ich habe schon zu Hause Aerobic gemacht, Cardiotraining, weil ich das Gefühl hatte, man muss also irgendwie mit dem Atmen, da muss man ein bisschen kämpfen und so Marathonläufer, der kämpft ja immer. Das ging auch und das wurde aber trotzdem jetzt in den ganzen Monaten immer schlechter. Mhm. Ging dann gar nichts mehr. Ich habe auch 2-mal versucht zu joggen, kam bis 5 Kilometer, aber da ging nichts, gab keine Besserung. Und inzwischen gibt es halt, wenn ich gehe 3-mal die Woche spazieren, aber es crasht dann. Es folgen Wahnsinnserschöpfungen, sodass die Verdachtsdiagnose bei mir im ECFS ist. Aber wenn ich mir das alles anhöre, könnte es auch Long-Covid sein. So. 2 Fragen, die Abgrenzung ME-CFS und Long-Covid. Und die 2. Frage, soll ich jetzt einfach, wenn ich das höre, fühle ich mich total motiviert und denke, ich muss nachher in den Wald laufen gehen, ich muss einfach Atem kämpfen. Das waren die Fragen.
Frau Schäfer, eine ganz kurze Verständnisfrage, weil nicht alle sind ärztlich so bewandert. LCFS?
ME-CFS, also chronisches Fatigue-Syndrom, kurz
Gut,
gesagt.
Haben wir das übersetzt.
Genau.
Frau Frommholt.
Abgrenzung ist nicht ganz einfach. Allerdings muss man sagen, bei Ihnen ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch Covid nachgewiesen worden. Sie waren ja positiv getestet. Mhm. Richtig, ne?
Ja. Ich habe
genau.
Epstein-Barr. Das ist jetzt in der
Okay. Das wollte ich jetzt gerade fragen, ob da noch eine andere irgendwas mit dabei ist. Aber dann, wir sehen ja auch chronische Fatigue-Symptome, also Sie es eben sagten, auch bei anderen viralen Erkrankungen. Das ist jetzt nicht nur auf Covid-Erkrankungen sozusagen, das gibt es nicht nur alleinig dort, sondern das gibt es auch bei anderen Viruserkrankungen. Ich würde schon denken, so wie Ihre Geschichte jetzt ist, dass das gut aber mit der Covid-Geschichte auch zusammenhängen kann. Und was mir bei Ihnen so ein bisschen auffällt, oder das machen viele Fatigue-Patienten, die vorher sehr aktiv waren und dann sozusagen durch die Erkrankung zurückgeworfen wurden. Sie sagen selber, sie müssen kämpfen und sie kämpfen um Atmung. Es ist wichtig, dass wir einen guten Ausgleich hinkriegen. Also da müssen Sie vielleicht selber mal gucken, ob Sie sofort nach dem Infekt jetzt gleich wieder volle Pulle eingestiegen sind mit Ihrem Sport oder ob man vielleicht auch erstmal ein bisschen vorsichtiger sich ans Training ranwagen kann. Diesen Druck, der da offensichtlich doch dahinter steckt bei Ihnen auch, den macht es vielen Fatigue-Patienten sehr schwer und die fallen dann immer wieder in so tiefe Löcher und dann kriegen die genau, was die auch sagen, so einen sehr schwankenden Verlauf. Häufiger hat man bessere Therapieerfolge damit, wenn man wirklich ganz, ganz vorsichtig anfängt, ganz langsam und die Leistung dementsprechend in kleinen Schritten steigert. Das ist für viele sehr, sehr schwer, weil sie waren ja vorher jung, dynamisch, leistungsstark und wollen das auch wieder so sein. Klappt aber manchmal nicht gleich im Hauruck-Verfahren.
Frau Schäfer, danke schön für diese Anregungen und beziehungsweise Fragen, die Sie gestellt haben und Anregungen, wie man sich aber vielleicht doch auch zurückhalten muss. Danke, Frau Schäfer, für Ihren Beitrag. Ich habe eine Frage, Frau Frommholt, wenn ich das höre, was Frau Schäfer beschrieben hat. Sie kann seitdem nicht mehr. Das bedeutet ja eventuell auch Berufsunfähigkeit und da vielleicht an Frau Birner, Berufsunfähigkeit, Sie haben auch erzählt, dass Sie Ihren Beruf verändern mussten. Wie aufgeschlossen war Ihr Arbeitgeber da?
Also ich hatte ja wirklich trotz der ganzen Misere wahnsinnig Glück. Auch da habe ich nicht nur also einen verständnisvollen Hausarzt gehabt, sondern auch einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber, der meinen Krankheitsverlauf kannte und auch mein genaues Berufsbild kannte. Also ich war in der Kundenberatung auf einer Bank, auf einer Sparkasse und in Schulungen und in Training am Arbeitsplatz unterwegs und deswegen musste ich eben viel sprechen, war auch viel unterwegs beruflich. Und ich bin dann nach 3 Monaten ungefähr, nachdem die Wiedereingliederung nicht in Schwung kam, ich bin nach der Reha wieder in die Wiedereingliederung gegangen und ich kam einfach nicht auf die Füße, bin ich zu meinem Arbeitgeber und hatte ein offenes Gespräch mit ihm. Der war anfangs geschockt über die ganze Systematik und hat sich deswegen auch wirklich sehr angenommen und hat mir versprochen, eine Lösung zu finden. Und tatsächlich innerhalb von 2 Wochen hat er eine Lösung gefunden, dass ich jetzt in einer anderen Abteilung arbeite und nicht mehr so viel sprechen muss, auch nicht mehr unterwegs bin. Und das tut mir jetzt meiner Genesung wahnsinnig gut. Aber ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es so einen Arbeitgeber gibt. Und deswegen bin ich in dem Moment wirklich noch in der glücklichen Lage, dass ich immer jemanden an der Seite habe, der Verständnis zeigt und einfach mir hilft.
Frau Frommholt, da können Sie wahrscheinlich von Ihren Patienten und Patientinnen auch andere Geschichten erzählen, denn es kommt darauf an, wie reagiert die Umwelt nun eigentlich auf dieses nicht enden wollende Problem? Also Stichwort Arbeitgeber, aber vielleicht auch Familie.
Genau, auch da ist wieder Aufklärung das absolute A und O. Und tatsächlich haben viele Patienten noch damit zu kämpfen, dass ihr Krankheitsbild Long-Covid auch als solches anerkannt wird. Wie Frau Birner jetzt berichtet hat, dass der Arbeitgeber darauf eingegangen ist, den Arbeitsplatz angepasst hat. Das ist natürlich das super Beispiel. Also so sollte es ja funktionieren. Ich habe viele Patienten, auch gerade die wirklich unter neurologischen Symptomen leiden. Und das ist zum Beispiel Taubheitsgefühle, Sensibilitätsstörung, aber eben auch ganz häufig Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörung, vermehrte Vergesslichkeit. Zum Beispiel hat eine Patientin sich auf einmal in ihrer überfluteten Küche wiedergefunden, weil sie leider vergessen hatte, dass sie den Wasserhahn angemacht hatte und abspülen wollte. Und die ist 41 und Krankenschwester. Und solche Patienten sind dann natürlich auch gerade aufgrund der neurologischen Symptome häufig nicht in der Lage, ihren alten Beruf weiterzumachen. Und da ist dann natürlich eine Umsetzung am Arbeitsplatz die eine Möglichkeit, aber wir haben auch Patienten, wo es überhaupt noch gar nicht klar ist, wie es im Beruf weitergehen kann oder ob eventuell tatsächlich eine Erwerbsminderungssituation dann da droht. Und auch da ist es so, auch hier fehlen wieder Zahlen.
Zahlen fehlen und Erfahrungen fehlen beim Thema Corona und die Spätfolgen. Unser Thema heute hier unter der 0800 2254 2254. Und jetzt habe ich Ute Demko am Telefon. Frau Demko, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Heise. Ich möchte gern berichten von meiner Tochter, die ist 32 Jahre jung. Das möchte ich betonen, ja. Mhm. Völlig gesund. Sie lebt in England, in Oxford, ist selber Epidemiologin und hatte sich im März das erste Mal mit Corona angesteckt und hatte da starke Atemprobleme, wenig Fieber, also aber eine totale Erschöpfung, wirklich ganz große Abgeschlagenheit. Mhm. Und sie ist sportlich eigentlich, sie ist immer joggen gegangen, macht jeden Morgen ihren Kraftsport. Das war nach dieser Erkrankung nicht mehr möglich. Also einfach unmöglich. Ja. Und dann Mitte Dezember hat sie sich wieder infiziert. Diesmal wohl mit dieser englischen Variante, wie ihre Ärztin auch meinte, hatte andere Symptome dieses Mal, glücklicherweise keine Atembeschwerden, aber mehr Schnupfen, Halsweh, auch wieder diese Erschöpfung und aber auch starke Kopfschmerzen und Gliederschmerzen auch eine Nacht lang mal so. Und seit sie jetzt wieder diesen Virus überwunden hat, das hat so etwa 2 Wochen gedauert, geht es ihr jetzt aber körperlich wieder besser. Also sie kann jetzt wieder einen Sport machen, ist nicht mehr so erschöpft und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also ich habe so das Gefühl, sie hat jetzt so beide Erkrankungen überwunden. Das Verrückte ist nur, sie ist jetzt im Rahmen einer Studie untersucht worden und ihr Körper hat keinerlei Antikörper gebildet.
Trotz zweier Erkrankungen. Frau Frommholt, Sie, ich meine, es gibt eine Studie, sagen Sie ja gerade in Oxford, diese Studie, die da geführt wird, ist schon ungewöhnlich.
Also wir haben durchaus Patienten, die jetzt wirklich, wenn ich das richtig verstanden habe, war es ja beides mal eher ein milder Akutverlauf oder sie war auf jeden Fall nicht im Krankenhaus, wenn ich das jetzt richtig mitgeschnitten hatte. Mhm. Das sagt natürlich Krankenhaus ja oder nein, sagt auch nicht, ob eine Pneumonie jetzt dabei war oder nicht. Das kann man ja auch durchaus ambulant aushalten. Aber wir haben schon durchaus manchmal Patienten, die nach einem eher milden Krankheitsverlauf keine Antikörper haben. Ja, die gibt es durchaus. Mhm.
Da schließt sich vielleicht die Frage eines Hörers an. Marc Fimmenich aus Bingen am Rhein fragt: Ein 73-jähriger Herr erkrankte im April letzten Jahres an Covid-19 und erkrankte circa ein halbes Jahr später erneut. Daran ist er leider verstorben, berichtet Herr Fimmenich. Wäre es daher nicht sinnvoll, fragt er, auch Genesene auf jeden Fall zur Sicherheit bzw. Vorbeugung zu impfen? Schließt sich vielleicht so ein bisschen an, Frau Frommold. Haben Sie eine Meinung dazu?
Da kann man nur sagen, ja. Das macht Sinn.
Also auch das im Blick behalten. Frau Demko, Sie haben ein wichtiges Thema angeschnitten. Dankeschön für Ihren Bericht. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Eine Hörerin fragt etwas, was wir vorhin angesprochen haben, nochmal nach. Brigitte Kuhner, was kann ich nun gegen den Haarausfall tun? Der belastet mich schwer. Sie berichtet in der Sendung davon, aber bisher noch nicht, was man dagegen tun kann und ob sie auch wieder nachwachsen. Frau Birner, wie ist Ihre Erfahrung, Ihre eigene?
Also bei mir hat der Haarausfall tatsächlich etwas nachgelassen, aber ich habe auch eine Freundin von mir, die ist Friseurin, und ich habe sie halt einfach auch gefragt, was kann ich gegen Haarausfall tun, die mir dann da das eine oder andere Mittelchen gegeben hat. Und seitdem ist es besser geworden, aber ich weiß, dass es als Frau schon ein bisschen ein Problem ist mit starkem Haarausfall. Also da sind die Männer vielleicht etwas großzügiger, aber ich weiß nicht, wie es mir jetzt gegangen wäre mit dem Haarausfall ohne den verschiedenen Shampoos oder Cremes, die ich halt dann drauf getan habe.
Frau Frommold, haben Sie über Ihre Patientenerfahrung?
Genau, also erstmal Männer trifft das häufig auch sehr. Das muss man auch so sagen, also nicht nur die Frauen. Wir müssen ja so daran gehen, wenn wir denken, das passt mit unserer autoimmunologischen Genese, also wenn wir Antikörper gegen die Haarwurzeln haben, dann hilft letztendlich das beste Shampoo nichts, weil das ist ja nur von außen dran, und wenn die Haarwurzel einfach das Problem ist und die Haare da ausgehen. Aber was man vielleicht als Erleichterung sagen kann, ich habe noch Kontakt zu vielen meiner ehemaligen Patienten, und ja, nahezu alle hatten Haarausfall, und eigentlich alle haben berichtet, dass es nach ein paar Monaten, also so 3, 4, manchmal auch 5 Monate, wieder sistiert und die auch wieder nachwachsen. Das ist schon so. Man kann natürlich keine wirkliche Garantie darauf jetzt geben. Was manchmal vielleicht so unterstützend ganz gut ist, man kann versuchen, mit Biotin zu arbeiten. Natürlich können Sie auch alle möglichen Shampoos versuchen, aber das schadet sicherlich nichts. Aber rein von der Logik her, warum die Haare ausfallen, macht es eigentlich relativ, aus meinen Augen, relativ wenig Sinn. Das Biotin kann sicherlich ein bisschen unterstützend da sein, aber als Erleichterung, aus meiner Erfahrung, die Patienten, die das zurückgespiegelt haben, hört der Haarausfall wieder auf.
Also das eine Nachricht an Brigitte Kuhner. Eine Hörerin.
Darf ich da kurz noch was ergänzen?
Ja.
Also was ich jetzt aber tatsächlich noch habe, ist, der Haarausfall hat sich, wie gesagt, ganz gut gebessert, aber ich bin extrem weiß geworden in dieser Zeit, und das ist mir jetzt geblieben.
Ja, weiß von der Haut her, Sie sind blasser geworden.
Von der Haut, von der Haarfarbe.
Ach, von der Haarfarbe.
Die grauen Haare werden weiß und ich bin komplett weiß.
Okay.
Das ist mir noch geblieben.
Also das zum Thema Haare und diese Veränderung. Eine Hörerin oder ein Hörer, der oder die anonym bleiben möchte, schildert uns Folgendes. Eine 6-Jährige, hier steht 6-Jährige, war nachweislich im Oktober letzten Jahres an Corona erkrankt. 3 Tage nach der Testung war dann die Testung negativ. Sie hatte einen völlig unauffälligen Verlauf. Allerdings haben wir das Gefühl, dass ihre Gedächtnisleistung gemindert ist. Sie vergisst täglich Dinge wie das Betätigen der Toilettenspülung und so weiter, wird hier geschildert. Sie ist unkonzentriert. Gibt es darüber schon Studien? An wen können wir uns wenden und Hilfe bekommen? Frau Frommold, Sie hatten vorhin bei allerdings dann älteren Personen über das Schwinden der Gedächtnisleistung gesprochen.
Richtig. Also ich würde das vielleicht, also das ist ein ganz sensibles Thema. Das betrifft tatsächlich häufig die Patienten mit leicht bis mittelschweren Verläufen, die dann im weiteren Verlauf wirklich Gedächtnisstörungen, Wortfindungsstörungen, auch so Alltagsdinge werden vergessen, betrifft. Meine jüngste Patientin ist 19 Jahre alt, die hat genau unter diesen Symptomen gelitten. Ich selber habe keine Erfahrung, ob das bei Kindern sein kann. Aber ich habe durchaus auch schon Zuschriften per E-Mail bekommen, wo genau solche Symptome auch geschildert wurden. Ich würde tatsächlich, wenn es wirklich jetzt noch so ein junges Kind ist, 6 Jahre, ich würde es schon mit dem Kinderarzt und vielleicht auch mit dem Kinderneurologen besprechen und die auf jeden Fall vorstellen, weil es können natürlich auch immer andere Ursachen da sein. Also ich würde das auf jeden Fall weiter im Auge behalten und auch ärztlicherseits kontrollieren lassen. Wir haben noch keine Erfahrung, ob es auch bei Kindern zu solchen Symptomen nach Covid kommen kann.
Und da war die Frage nach Studien. Wird insgesamt, also jetzt gerade Gedächtnisverlust, Sie sagten, es geht bis hin zu demenziellen Erscheinungen, werden da inzwischen Zahlen gesammelt?
Also da sind wir wirklich noch ganz am Anfang und wir haben das ja auch erst so in den letzten, also so ich würde mal sagen im Herbst, so ungefähr hat sich das rauskristallisiert, dass das tatsächlich ein Problem ist. Und da stehen wir auch, was die Forschung anbelangt, noch ganz am Anfang.
Hier im Deutschlandfunk Kultur hatten wir auch einen Podcast Coronavirus, Alltag einer Pandemie und haben uns genau da mit den Spätfolgen beschäftigt. Auch Frau Dr. Frommholt, Jörg Frommholt ist damit schon zugegen gewesen und hat viele dieser Punkte, die wir heute ansprechen, auch dort angesprochen. Also für alle, die jetzt heute hier vielleicht noch sich viel weiter informieren möchten, sei dieser Podcast doch durchaus empfohlen, auf unserer Seite zu finden oder in der DLF Audiothek zu finden. Wir haben hier verschiedenste Dinge schon angesprochen mit Jördis Frommholt und mit Birgit Birner, die selber eine Covid-Erkrankung durchgemacht hat und an Spätfolgen leidet. Frau Birner, Sie haben mir im Vorfeld erzählt, dass Sie zum Teil damit zu tun haben, dass Ihnen sowohl als Sie das erste Mal, also als Sie angesteckt waren, als Sie die Krankheit durchgemacht hatten, als auch jetzt, durchaus mit einer gewissen Stigmatisierung zu tun haben, dass Ihnen Leute aus dem Weg gehen. Schildern Sie mal diese Situation.
Ja, also das ist jetzt was, was mir persönlich sehr zu schaffen macht, wo ich auch dran zu knabbern habe. Es wird gegenüber mir, also es gab natürlich auch andere, aber es wurde oft immer gefragt, ja, wie hast du das gemacht? Geh bloß weg, steck mich nicht an. Und ich habe dann immer darauf geantwortet, ich bin Gott sei Dank relativ schlagfertig. Er hat gesagt, vielen Dank, dass du nicht nachfragst, wie es mir geht. Mir geht es übrigens nicht gut. Also das weniger das Interesse an einem, wie es einem geht, der erkrankt ist, wie an dem, wie hast du das gemacht? Weil leider oft die Meinung ist, wenn ich mich an Covid-19 angesteckt habe, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und wie ich zu Anfang schon gesagt habe, wir haben definitiv nichts falsch gemacht, mein Mann und ich. Mhm. Wir haben uns immer schon darum gekümmert, wir waren auf Abstand, wir waren sehr sensibilisiert und haben es aber trotzdem bekommen. Und ich kann keinen stigmatisieren, weil der Corona hatte. Mir sind Sachen passiert, da haben Leute dann gesagt, es gibt ja kein Corona. Ich habe gesagt, doch, ich hatte es. Die haben einen schreien lassen und sind weggelaufen. Mhm.
Also in dem Moment
das ist dann schon hart als Betroffene, ne?
Ja. Haben Sie solche Geschichten von Ihren Patienten auch gehört, Frau Frommholt? Ist das tatsächlich ein größeres Problem?
Das höre ich also sehr, sehr häufig und viele Patienten berichten, dass die Straßenseiten gewechselt werden. Auch teilweise, dass Patienten aggressiv angesprochen werden. Genauso wie Frau Birner jetzt Birner eben gesagt hat, diese Schuldfrage ist ganz, ganz groß. Das kennen wir von anderen Infektionskrankheiten auch. Es ist ja häufig so, Infektionskrankheiten holt man sich in Anführungsstrichen, Krebserkrankungen kriegt man in Anführungsstrichen auch. Also da ist diese Schuldfrage ist ein ganz, ganz großes Thema und belastet die Patienten natürlich ungemein. Also es ist wirklich, man darf ja nicht vergessen, die haben ja gelitten in ihrer akuten Erkrankung. Denen ging es nicht gut, denen ging es vielleicht auch danach weiter noch nicht gut. Und dann, dass sie dann aus der Bevölkerung heraus wirklich so stigmatisiert und ja, zum Teil auch angegriffen werden. Ich habe Intensivkrankenschwestern dabei gehabt, die wirklich an vorderster Front gestanden haben und sich wirklich um alle gekümmert haben und letztendlich mussten die sich dann zum Teil anhören, warum sie sich denn jetzt nun angesteckt hätten und nur wegen ihnen würde es jetzt Deutschland so gehen, wie es uns geht. Und das ist natürlich, das geht ja schon wirklich unter die Gürtellinie. Und da haben viele Patienten dran zu knabbern und wir müssen tatsächlich auch viele Patienten psychologisch begleiten und auch wieder aufbauen.
Frau Birner, da schließt man sich wahrscheinlich dann auch zusammen. Ich würde das Thema Selbsthilfegruppen gerne noch ansprechen, weil wir ja mitgekriegt haben, dass jetzt in der Behandlung auf jeden Fall wir alle noch am Anfang sind. Das heißt, Sie haben auch Hilfe in einer Selbsthilfegruppe gesucht, oder?
Ja, also wie ich auf Reha war, hatten wir dort mal einen sehr guten Arzt, der uns empfohlen hat, Selbsthilfegruppen zu Hause zu gründen. Und einer, der mit mir auf Reha war und nicht weit weg von mir wohnt, hat das dann auch in die Hand genommen und hat die Selbsthilfegruppe für Post-Covid-19 erkrankte Ostbayern gegründet. Und wir treffen uns einmal im Monat, natürlich leider momentan aufgrund der Situation digital, und tauschen uns auf. Und das tut wahnsinnig gut, weil es einfach unter Gleichgesinnten sind. Und hier kriege ich nicht die Vorwürfe, wie hast du denn das gemacht? Sondern einfach auch Hilfe zur Selbsthilfe, sich einfach mal auszusprechen, wie geht's dir denn oder was hast du alles durchgemacht? Tipps und zu bekommen, wohin kann ich mich wenden? Gerade jetzt in der zweiten Welle haben wir sehr viele in der Gruppe, die gesagt haben, Mensch, wie habt ihr in der ersten Welle gemacht? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich so zusammenzuschließen, auch im kleinen Kreis, um einfach hier gemeinsam zu kämpfen zu können.
Über unseren Podcast Coronavirus Alltag einer Pandemie weiß ich, dass es zum Beispiel diese doch jetzt täglich, wie man mir sagte, wachsende Facebook-Gruppe 10-19 Langzeitbeschwerden gibt. Frau Frommholt, wie ist die Organisiertheit unter Ihren Patienten und Patientinnen?
Also bei uns geht es bereits in der Klinik los. Wir haben jetzt seit der ersten Welle Patienten betreut und haben von da an auch schon gleich so Covid-Gesprächsgruppen in der Klinik schon gebildet, weil einfach der Austausch untereinander ganz wichtig ist, dass die Patienten merken, sie stehen nicht alleine mit ihren Problemen da. Und ich weiß auch von vielen ehemaligen Patienten, dass die Selbsthilfegruppen gegründet haben, dass sie wirklich auch in dieser Facebook-Selbsthilfegruppe sehr aktiv sind, dass es auch verschiedenste WhatsApp-Gruppen da natürlich gibt. Und der Austausch untereinander, der ist offensichtlich sehr, sehr wichtig und stabilisiert die Patienten auch psychisch. Und ich weiß auch, dass es eine Petition mittlerweile gibt aus den Selbsthilfegruppen heraus, die eben auch in der Politik für mehr Akzeptanz bzw. Unterstützung für Long-Covid-Patienten sich einsetzen.
Also dass aus den Selbsthilfegruppen heraus, aus den Facebook-Gruppen heraus eben auch durchaus versucht wird, Öffentlichkeit herzustellen, Öffentlichkeit Absolut. Überhaupt für dieses Problem herzustellen und eben auch an die Politik heranzutreten. Genau. Unter der 0800 2254 2254 begrüße ich Roswitha Werner. Schönen guten Tag, Frau Werner.
Guten Tag, hallo. Ich rufe aus Stuttgart an. Ich bin, Achtung, jetzt ganz, ganz stark sein. Ich bin Heilpraktikerin und ich habe einen Anstieg von Post-Covid-Patienten bei mir in der Praxis seit Sommer ungefähr. Und was ich beobachte, ist, dass bei den Patienten insgesamt eine ganz, ganz starke Einschränkung in der Mitochondrienfunktion da ist. Also dass diese die ATP-Produktion, die Adenosintriphosphat-Produktion wirklich zum Teil dramatisch zurückgegangen ist, was auch diese Fatigue im Prinzip auslöst.
Ich wollte gerade nachfragen, weil ich weder das eine noch das andere Wort jetzt hier so erklären könnte. Das heißt, was beobachten Sie tatsächlich?
Also das ist nicht selten bei viralen Erkrankungen, das haben wir auch beim EBV, also beim pfeiferschen Drüsenfieber zum Beispiel bei schweren Verläufen, dass die Mitochondrien, das sind Zellorganellen, die unseren Energiestoffwechsel herstellen oder die einfach unsere Energieprodukt herstellen, dass überhaupt Aktionspotenzial im Körper möglich ist. Und bei diesen schwerwiegenden Viruserkrankungen sind diese Zellorganellen geschädigt, sind in ihrer Funktion eingeschränkt durch die virale Erkrankung und produzieren im Anschluss daran weniger von diesem Energiestoff, von dem ATP. Und das macht diese Fatigue im Anschluss an diese Erkrankung.
Und wie behandeln Sie dann? Oder was raten
und
Sie?
Und diese eingeschränkte Mitochondrienfunktion was ich in der Praxis grundsätzlich mache, dass ich schaue, wie sind die Mineralien, Spurenelemente, Vitamine insgesamt, der Vitamin-D-Spiegel etc. und wie ist der ATP-Spiegel, das kann man messen im Blut. Und dann wird es gezielt aufgebaut, also mit Infusionen, die Vitamine, Mineralien, Spurenelemente enthalten, zum Teil Aminosäuren und Coenzym Q10, also Ubiquinol. Dann ist die Ernährung ein ganz wichtiger Faktor, weil Patienten, die mitochondrial eingeschränkt sind, von der Ernährung her begleitet werden müssen. Kohlenhydrate werden in dieser Phase relativ schlecht vertragen, also nicht im Sinne von Unverträglichkeitsreaktionen mit Bauchschmerzen, Ausschlägen, Durchfällen etc., sondern das macht sich im Energiestoffwechsel bemerkbar. Die Patienten brauchen eine Ernährung, die eiweißbasiert und gemüsebasiert ist. Und die Kohlenhydrate sollten in der Phase wirklich reduziert werden, damit sich die Mitochondrien erholen können.
Erfahrungen aus einer Heilpraktikerin-Praxis, Roswitha Werner. Dankeschön, Frau Werner.
Ja, gerne.
Für diese Anregungen hier, Frau Frommold, wollen Sie das einordnen oder wollen wir...
Da kann ich tatsächlich jetzt nicht so viel zu sagen, weil das einfach ein ganz anderes Fachgebiet ist. Ich habe mir das sehr interessiert angehört, aber würde das erstmal so stehen lassen.
Ich kann hier noch eine E-Mail dazu setzen vielleicht. Frau Marquardt arbeitet in einer, aus Sedin schreibt uns, und arbeitet in einer Früh- und Reha-Klinik. Was sollte meiner Meinung nach beachtet und begleitet werden, fragt sie sich selber. Über die nächsten Jahre hofft sie, die klinischen Angaben der Patienten auf jeden Fall ernst nehmen. Im Interesse aller Post-Covid-Patienten sollte das dokumentiert werden. Und sie persönlich interessiert sich hierbei auch für Laborwerte der Hämoglobine, wie die sich entwickeln. Es sollten täglich sportliche Aktivitäten vorgenommen, schlägt sie vor, und kommt auch auf ausgewogene Ernährung mit, wie sie vorschlägt, kalten Nahrungsmitteln und halt Aktivitäten, die den autoimmunerkrankten Patienten ebenso helfen. Eine E-Mail von unserer Hörerin Frau Marquardt unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. 0800 2254 2254, das ist hier unsere Telefonnummer, und da begrüße ich Carola Apitz. Schönen guten Tag, Frau Apitz.
Schönen guten Tag, hallo.
Sie haben eine Frage.
Ja, ich hatte im Dezember Ende letzten Jahres Covid, einen zum Glück sehr leichten Verlauf. Ich habe jetzt auch keine spätvollen gravierende. Ich merke aber, dass ich psychisch sehr angegriffen bin. Meine Grunderkrankung war, dass ich 2019 eine Krebserkrankung hatte und auch zum Glück Ende 19 auch beenden konnte. Ich hatte mich gerade erholt und ich glaube, Covid hat da noch einiges mich wieder zurückgeworfen. Kann das sein, dass diese psychische Belastbarkeit sich dadurch auch verringert hat? Also eine Zeit lang dachte ich, hätte mich wieder relativ gut erholt und bin sehr fit, aber ich bin nicht sehr fit. Also ich muss das gestehen, das bin ich nicht. Kann das was mit Covid zusammenhängen oder?
Frau Frommold?
Ja, also wir sehen durchaus häufig Patienten, die jetzt nach Covid zum Beispiel sagen, sie sind emotional näher am Wasser gebaut, instabiler, auch alles, was jetzt so zum Beispiel von außen kommt, also Beispiel in einem sehr lauten Raum möglicherweise oder wenn viele Eindrücke von außen kommen, dass sie das häufig nicht richtig filtern können, dass es schwerfällt, sich dann auf eine Sache zu konzentrieren, aber eben auch, dass die Psyche natürlich schon irgendwo ein bisschen gelitten hat und dass da auch tatsächlich psychologische Unterstützung wichtig ist. Manchmal ist es auch so eine Situation, dass wir durch die Covid-Erkrankung auch wieder in so eine gewisse Hilflosigkeit oder das Spüren, eine gewisse Hilflosigkeit, und sich dann dass das eigene Gedächtnis sich sozusagen an möglicherweise vorausgegangene Situationen wieder zurückerinnert, also dass das getriggert wird. Und gerade wenn Sie sagen, Sie haben auch eine Krebserkrankung in der Vorgeschichte, da macht man sich ja auch viele Sorgen, ist sehr belastet und hat Angst natürlich irgendwo auch. Und manchmal triggert dann sozusagen die Covid-Erkrankung, wo eben solche Gefühle auch auftreten können, dann wieder diese psychische Angeschlagenheit sozusagen. Also es haben relativ viele Covid-Patienten damit zu tun und deswegen ist auch psychologische Unterstützung vielleicht dann gar nicht so schlecht. Das muss ja nicht über eine lange Zeit sein, aber manchmal hilft das ja dann durchaus schon.
Ein Tipp an Frau Apitz. Dankeschön, Frau Apitz, für Ihre Frage hier. Ich begrüße am Telefon Siegfried Czelinski. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen hier. Siegfried Czelinski aus Heidelberg. Ich bin 58 Jahre alt und ich war an Covid erkrankt gewesen im Dezember und bin so am 14. Dezember raus, habe Morbus Bechteres, hatte im Covid eigentlich auch immer dieses Schwitzen gehabt und dieses starke Schwitzen. Nächtlich musste ich so, ja, manchmal 3 Schlafanzüge anziehen nachts und täglich die Bettwäsche wechseln. Das hat eigentlich nicht aufgehört. Ich arbeite wieder. Schwitzen ist so, ich wechsle vielleicht einmal nachts, muss ich dann aufstehen, einmal einen Schlafanzug halt und muss dann immer die Bettwäsche wechseln halt, also jetzt noch weiterhin täglich. Und meine Frage ist, wird es irgendwann mal aufhören? Und ja, was mache ich eigentlich, wenn dann der Sommer kommt, wenn das da weitergeht? Das macht ja immer, ich muss immer früh morgens um so 20 nach 5 aufstehen. Und
sind natürlich komplett unausgeschlafen, Frau Frommhold.
Also das ist jetzt, es war ja im Dezember letzten Jahres die Erkrankung. Also es ist jetzt ja mal gerade so knapp 2 Monate her. Ich habe jetzt, das ist jetzt nicht so ein Symptom, was ganz, ganz häufig berichtet wird, muss man so sagen. Also ich kann mich an 1, 2 Patienten erinnern, die auch ähnliche Symptome beschrieben haben, wo das dann mit dem Schwitzen wieder wegging. Aber da kann ich tatsächlich nicht auf so einen sehr breiten Erfahrungsschatz schauen. Das muss ich erstmal so ein bisschen so stehen lassen.
Herr Czelinski, also.
Ja, aber was wird, wenn das irgendwie weitergeht, also die Monate weitergeht und es nicht aufhört und der Sommer kommt mit der Hitze. Das heißt eigentlich, wenn angenommen es kommt so, dann kann ich ja gar nicht arbeiten.
An welchen Arzt kann sich Herr Czelinski wenden?
Also ich würde sagen, erstmal an den Hausarzt natürlich, das ist ja immer der erste Ansprechpartner. Und dann muss man eben auch gucken, ob es, manchmal gibt es ja auch andere Ursachen für so vermehrte Schwitzen, nicht, dass man da irgendwas anderes übersieht. Also dass man sich nicht nur auf Covid sozusagen fokussiert, sondern dass man dann eben auch der Hausarzt notwendige weitere Diagnostik einleiten kann, zum Beispiel auch über einen Endokrinologen und so weiter. Also das sollte man auf jeden Fall dann nicht aus dem Auge verlieren.
Also auf jeden Fall, Herr Czelinski, weiter. Also einen Arzt aufsuchen mit dieser Problematik auch und nicht nur an Corona denken. Eine Zuschrift aus Ensdorf hat uns erreicht von Alexandra Schmidt. Meine Mutter gehört zur Risikogruppe und hat einige der von Ihnen in der ersten Stunde erwähnten und besprochenen Symptome. Sie hatte ihres Wissens aber keine Covid-Infektion. Getestet wurde sie bislang nicht. Ist es sinnvoll, nun einen Antikörpertest machen zu lassen, also um das überhaupt rauszubekommen, ob das vielleicht Long-Covid ist? Falls ja, an wen soll sie sich wenden? An den Hausarzt? Wer trägt die Kosten? Fragt Frau Schmidt. Frau Frommhold, haben Sie da?
Also auch das ist tatsächlich ja ein sehr breit gefächertes Bild. Es kann natürlich immer alles mit Covid zusammenhängen, aber wie wir eben schon gesagt haben, man darf eben nicht vergessen, es gibt auch natürlich weiter alle anderen Erkrankungen und da ist auch wirklich wieder der Hausarzt der richtige Ansprechpartner. Mit der Antikörpertestung muss man sich gut überlegen, ob man das macht oder nicht, weil es ist kein ganz sicheres Kriterium sozusagen. Und es kann ja durchaus auch sein, dass sie vielleicht Covid hatte, aber die Antikörper jetzt schon wieder negativ sind. Also das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, die man gut mit dem Hausarzt besprechen muss. Und das würde auch jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen, vor allem, weil wir natürlich man muss ja immer den Patienten dazu auch sehen. Und so eine Ferndiagnose ist da ja schwierig.
Eine Frage, die sich noch ergeben hat, immer wieder auch zwischen den Zeilen. Allergiker, haben starke Allergiker eigentlich eine größere Gefahr, schwere Covid-Verläufe zu bekommen, beziehungsweise eben auch vielleicht an Post-Covid zu leiden?
Also ich sehe bei meinen Patienten jetzt keine Häufung von Allergikern. Was wir aber schon mitunter manchmal sehen, dass nach überstandener Covid-Erkrankung die ein oder andere Unverträglichkeit oder vielleicht auch Allergie auftritt, die vorher nicht da war. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Es ist nur eine Beobachtung, die wir jetzt bisher gemacht haben.
Ich wollte am Ende dieser Sendung Frau Birner Sie noch einmal fragen, die Situation, in der Sie jetzt sind, die sich ja nun seit 9 Monaten hinzieht, wie gehen Sie damit um, psychisch auch einfach, und wie sehen Sie in die Zukunft, was machen Sie?
Also die Zukunft bei mir ist in dem Moment, dass ich Hilfe annehme, dass ich gelernt habe, Hilfe annehmen zu können und zu müssen und auch mir Hilfe zu suchen. Also gerade dieses Dranbleiben, also jetzt nicht zu sagen, so jetzt ist es, sondern es einfach wirklich auch mit ärztlicher Unterstützung und auch mit der Gruppe, mit der Selbsthilfegruppe zu gucken, was kann ich machen, wie weit kann ich gehen, dass ich meinen Körper fordere, aber nicht zu überfordern und hier eben mein Leben auch umstelle oder umgestellt habe und daran einfach weiter zu arbeiten. Und das ist mir auch ganz wichtig, vielleicht als Botschaft zum Schluss an alle, die post-Covid erkrankt sind, sucht euch Hilfe und nehmt euch die Hilfe an, weil ich oft auch höre, da muss ich alleine durch und das muss niemand. Und das muss man aber auch erstmal lernen und zulassen können.
Ein, glaube ich, sehr wichtiger Appell hier am Schluss, Frau Frommholt, den Sie wahrscheinlich auch jedes Mal Ihren Patientinnen und Patienten mitgeben. Ihr müsst da nicht alleine durch.
Absolut. Und was Frau Werner gesagt hat, die Krankheitsakzeptanz, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Prozess, gerade bei Patienten, die leicht bis mittelschwere Verläufe hatten und dann wirklich diese, ja, sagen wir es mal, chronifizierten Long-Covid-Symptome entwickeln. Es ist wichtig, dass diese Patienten das akzeptieren, dass sie eben noch nicht, wo es überall so postuliert wird, genesen sind, sondern dass sie weiterhin Beschwerden haben. Und da ist ganz wichtig, die Aufklärung weiter voranzutreiben. Und die Patienten werden erst dann mit sich eins werden, wenn sie verstehen, dass sie mit diesem, dass sie diese, dieser Krankheitsverlauf bei ihnen nun mal so ist. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das war jetzt ein Appell an, ja, an jeden Einzelnen von uns. Aber einen Appell können wir auch noch richten an die Politik, glaube ich. Denn wir haben immer mal wieder angesprochen, es gibt Corona, Post-Corona-Ambulanzen an Universitätskliniken. Aber Frau Frommholt, Ihres Wissens noch lange nicht ausreichend.
Also ich höre immer wieder von den Patienten, die dann zu uns kommen, dass sie wirklich sehr, sehr hilflos sind, dass es wenig Ansprechstellen gibt, dass sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Und ich glaube, das ist wirklich auch im Sinne der Aufklärung ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man vermehrt Anlaufstellen für Patienten mit vermeintlichen Long-Covid-Symptomen oder auch mit Long-Covid-Symptomen bildet. Das kann sicherlich vielleicht auch digital sein. Und ich glaube auch, die weitere Aufklärung möglicherweise auch als eine Kampagne wäre wirklich ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass nicht viele Menschen vielleicht durchaus einen sehr milden Verlauf haben und da wirklich dann auch genesen sind, sondern wir müssen eben auch diese anderen Verläufe ernst nehmen.
Also diesen Appell hier am Schluss der Sendung von Jördis Frommholt, Ärztin einer Reha-Klinik, die sich mit sehr vielen Post-Covid-Patienten beschäftigt hat. Frau Frommholt, vielen Dank für Ihr Mittun. Ja. Vielen Dank an Birgit Birner, die hier so offen auch erzählt hat. Vielen Dank an allen, die sich beteiligt haben. Ich verweise auch nochmal zur weiteren Information, auch da ist Frau Frommholt zu hören, auf unseren Podcast Coronavirus-Alltag einer Pandemie über die Spätfolgen in der DLF-Audiothek. Und hier nach 11 wird es spannend. Der Sachbuchpreis der Geisteswissenschaften wird hier live verliehen.